Gemeinde, wir kommen mit der Predigtreihe über den Kolosserbrief genau an den Textabschnitt heute, Kolosser 2, 8 bis 23, wo Paulus auf das Kernanliegen seines Briefes zu sprechen kommt. Der Gemeinde ja persönlich unbekannt, schreibt er trotzdem einen energischen und einen gewichtigen Brief, um einer Gefahr, einer möglichen Fehlentwicklung in der Gemeinde vorzubeugen. Wir haben es ja mit dem Brief in dieser Weise in einer gewissen pastoralen, theologischen Intervention zu tun, der sich Paulus im Schreiben seines Briefes vorsichtig annähert, wie wir auch in den vergangenen zwei Wochen gemerkt haben. Erst der lange Abschnitt, in dem es darum geht, die Anbetung Christi in den Blick zu nehmen, sich darauf auszurichten, gemeinsam. Und dann den Abschnitt darüber, dass Paulus selbst, beziehungsweise er in seinem Leiden, im Leben, ein unglaubliches, starkes Zeugnis für die Hoffnung allein auf Christus ist. Und wie diese Hoffnung allein auf Christus im Leben eben zu tragen vermag, auch in einem angefochtenen Leben. Nach dieser recht langen Einleitung und Hinführung kommt er nun eben in Kapitel 2, 8 bis 23 zu dem, worum es eigentlich geht. Die Gemeinde ist aus der Sicht von Paulus in einer großen Gefahr. Die Gläubigen stehen in der Gefahr, in die Falle gelockt zu werden. Und noch etwas näher am griechischen Originaltext ist die Formulierung, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre einfängt bzw. gefangen setzt. Bevor Paulus also überhaupt inhaltlich auf die falsche Lehre in Kolossee zu sprechen kommt, beschreibt er die emotional-geistliche Auswirkung dieser Lehre, die etwas mit geistlicher Abhängigkeit, mit Gefangenschaft, mit Unterdrückung zu tun hat und damit fundamental der Freiheit in Christus gegenübersteht, die wir heute schon so in verschiedenen Perspektiven in den Blick genommen haben. Nun gibt es leider kein theologisches Traktat derjenigen Fraktion in der kolosseischen Gemeinde, die hier besondere religiöse Vorstellungen vertreten haben und in die Gemeinde hineingetragen haben. Stehen uns nur die fragmentarischen Anhaltspunkte zur Verfügung aus dem, was Paulus selbst über die gegnerische Philosophie und diese menschlichen Lehren aussagt. Und dazu gehören offenbar zwei Aspekte, zwei Bereiche religiöser Praxis und Frömmigkeit. Das eine sind rituelle Praktiken, wie die Verehrung von Engeln, Vers 18, sowie die Beachtung besonderer Festtage, Vers 16, und die Verehrung der Grundelemente, der Elementarmächte. Und damit ist tatsächlich Feuer, Wasser, Erde, Luft gemeint. Das kommt in Vers 28 vor. Und der andere Aspekt bezieht sich auf die persönliche Frömmigkeit und umfasst dann Fastenpraktiken, Verzicht oder Meidung bestimmter Speisen und Getränke, vielleicht sogar auch sexuelle Enthaltsamkeit. Und um das noch etwas besser einordnen zu können, ist es wichtig zu verstehen, dass das, was in der antiken Welt als Philosophie bezeichnet wurde, aus heutiger Sicht eben genau das ist, was wir unter Religion und Theologie verstehen. In der Antike wurde eben unterschieden in Kult und in Philosophie. Die religiösen Kulte, die waren dafür da, den Gott oder die Götter anzubeten, sie zu verehren, um das in Beziehung treten mit den Göttern zu gestalten und zu erreichen. Die Philosophie war dafür zuständig zu erklären, wie die sichtbare und die unsichtbare Welt zusammenhängen, was mit dem Menschen und seiner Seele passiert nach dem Tod und wie eine angemessene Lebensführung aussieht. Und so war aus griechischer Sicht zum Beispiel der jüdische Glaube eine Philosophie und eine sehr attraktive dazu. Denn nachdem Alexander der Große sein griechisches Weltreich ausgerichtet oder ausgebreitet hatte, entstanden in vielen griechischen Handelsstädten jüdische Diaspora-Gemeinden, also Gemeinden in der Fremde. Und dort wirkte gerade ihre strenge Lebensethik auf Grundlage der Tora für viele Griechen sehr anziehend und es entstanden in der Folge immer mehr synkretistische, also vermischte Glaubensvorstellungen, wo zum Beispiel jüdisches, monotheistisches und griechisches polytheistisches Gedankengut zusammenkam. Und mit irgend so etwas in der Art, man kann es leider nicht genau beschreiben, es gibt viele Theorien, wie diese Irrlehre jetzt wirklich zu beschreiben ist, man kann es aber nicht genau beschreiben, aber mit irgend so einem Mischmasch, sage ich mal, bekommen es jetzt die Kolosser zu tun. Denn offenbar sind einige Christen unsicher geworden in der Gemeinde, ob das mit der bedingungslosen Erlösung durch Christus wirklich so eine sichere Sache ist. Natürlich glauben sie daran, dass Christus der Erstgeborene der Schöpfung ist, dass alles Sichtbare und Unsichtbare in ihm geschaffen und dass er die Erlösung für alle durch seinen Tod am Kreuz bewirkt hat. Wie ich vor 2 Wochen gesagt habe, den Christus-Hymnus aus Kolosser 1, den konnten sie gut mitbeten. Aber dann kamen doch irgendwie ihre Vorstellungen dazu. Irgendwo oberhalb der Elementarmächte der Welt, aus der die Welt eben besteht und zusammengehalten wird, also irgendwo oberhalb von Feuer, Erde, Luft und Wasser, da regiert doch der Christus in einem sogenannten Äther, also in einem fünften Element. Das ist sozusagen der Erlösungsbereich, der dann für alle vorhanden ist. Das Problem ist aber nur, da muss man ja erstmal irgendwie hinkommen. Und in ihrem bisherigen Verständnis des Zusammenhangs von sichtbarer und unsichtbarer Welt wussten diese Menschen oder hatten das irgendwie noch in Erinnerung, dass die Seele da ja irgendwohin aufsteigen muss. Und sie wissen auch noch, dass die Seele von dieser Seelenwanderung aufgehalten werden kann. Wenn sie zum Beispiel durch die Elementarmächte noch gebunden ist. Ich habe mir so ein bisschen wie Heißluftballons vorgestellt, die noch zu viele Sandsäcke an sich dran haben und einfach nicht nach oben können. Das heißt, man muss halt schon im Leben anfangen, die Seele aus den Klauen der Elementarmächte zu befreien, damit diese nicht wie Ballast an der Seele rumbaumeln und die Auffahrt in den Herrschaftsbereich Jesu verhindern. Ach ja, und dann sind da noch die anderen ganzen Seelen, die da noch so rumgeistern zwischen Himmel und dem Bereich Christi. Die Seelen, die eben tatsächlich den Aufstieg nicht schaffen, weil sie zu viel Ballast haben und den Weg versperren könnten. Und um das zu verhindern, muss man ja zu Lebzeiten sich mit den Seelen, und das waren in der Vorstellung Engel und Dämonen, irgendwie gutstellen, dass die einen dann nicht versperren, den Weg versperren, sondern einen durchlassen, wenn es dann soweit ist. Also war es eben wichtig, dass man zu Lebzeiten durch strenge Askese seine Seele so weit wie möglich von der Last der Welt, der Elementarmächte befreite und gleichzeitig sich mit den Engeln und Dämonen gutstellte, um dann nach dem Tod auch wirklich in Richtung Christus durchzukommen. Das mag auf den ersten Blick ganz schön abstrus klingen. Aber gerade für die Menschen in der Antike, für die es selbstverständlich war, dass es eben nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch eine unsichtbare Wirklichkeit und dort sehr reale und wirkliche Mächte gab, war es irgendwie wichtig, da eine Vorstellung von zu haben, wie sich das alles verhält, wenn man denn einmal das Zeitliche segnet. Der kritische Punkt, der nun in Kolossae entstanden ist, ist, dass einige Christen Angst bekommen haben. Angst, der Glaube an die Erlösung in Christus allein könnte nicht ausreichen. Angst, dass die Sache mit dem Heil doch keine so ganz sichere Sache ist, wie das der Epaphras und andere vielleicht gepredigt haben. Angst, sie würden womöglich nach ihrem Tod doch irgendwo feststecken oder festhängen bleiben oder gar zurückgeworfen werden in die irdische Existenz. Und der kritische Punkt ist, diese Angst könnte sich wie ein Feuer durch die ganze Gemeinde fressen. Sie könnte die heidenchristliche Gemeinde, die vermutlich noch sehr jung im Glauben war, nachhaltig verunsichern und dazu führen, dass die Menschen erneut versuchen, ihre Heilsgewissheit durch eigene Frömmigkeitspraxis zu sichern und zu stärken. Und deswegen interveniert Paulus gegen die Angst, gegen jene, die sich von der Angst leiten lassen und vielleicht auch gegen jene, die absichtlich oder unabsichtlich aus eigener Unsicherheit heraus Angst verbreiten und schüren. Als Mittel gegen die Angst stellt Paulus den Kolossern die Heilsgewissheit in Christus vor Augen. Er beginnt langsam und steigert die Gewissheit des Heils in Christus immer weiter und zieht dann auch Konsequenzen aus dieser Heilsgewissheit. Die ganze Fülle Gottes, alle seine Macht ist in Christus leibhaftig gegenwärtig. Und alle, die zu Christus gehören, haben daran Anteil. Weil Christus als Haupt über allen Gewalten und Elementarmächten steht, gibt es aber nichts, aber auch gar nichts mehr, was die Seele nach dem Tod aufhalten könnte, zu Christus zu gelangen. Und diesen Gedanken vertieft Paulus, indem er von einer Beschneidung spricht, die Gläubige durch ihn empfangen haben, also durch Christus. Paulus denkt hier an einen geistlichen Vorgang, nicht an die jüdische Beschneidung, sondern an einen geistlichen Vorgang, den er in der Taufe verortet. Christus hat bereits die Trennung der Seele vom fleischlichen Leib bewirkt und vollbracht. Und als Gläubige sind wir damit nicht mehr gefangen in den leiblichen Zwängen und unter den Elementarmächten der Welt. Sie haben ihre Macht verloren. Die Seele ist bereits frei, nach dem Tod dorthin zu gelangen, wo sie hingehört, in die Gegenwart Gottes. Und der Mensch ist jetzt schon frei, dorthin zu gelangen, wo er hingehört, in die Gegenwart Gottes, in der Anbetung. Es bedarf keiner weiteren Aktionen gegen den Leib, wie Fasten, wie Enthaltsamkeit, wie Selbstkasteiung, um die Befreiung von all diesen irdischen Mächten zu erreichen. Und Paulus führt den Blick auf die Heilsgewissheit in Christus noch weiter, indem er nun explizit an die Taufe erinnert, als ein Begrabenwerden mit Christus und ebenso ein auferweckt worden sein mit Christus. Vers 12, 13, genau. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben, mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und in Vers 13b dann noch einmal pointiert, aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Hier formuliert und pointiert Paulus die Bedeutung konkret der christlichen Taufe für die Heilsgewissheit des Menschen. In der Taufe sind wir mit Christus begraben worden und bereits auferweckt worden, Vergangenheitsform. Wir haben Anteil am heilen Christus. Er hat alles getan, erledigt, abgehakt, gemacht. Es braucht also keine Reinigung oder Läuterung der Seele mehr vor dem Eingang in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Denn Christus hat mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung das alles für uns bereits erwirkt. Und bei diesem Gedanken kann Paulus gut anknüpfen an die Worte Jesu, der zum Beispiel in Johannes 5, 24 sagt, Amen, Amen, das sage ich euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Und daher braucht es sowas wie Leibfeindlichkeit und Askese nicht. Diese pointierte Aussage, dass wir Christen in der Taufe bereits mit Christus auferstanden sind, steht allerdings im Kontrast zu anderen markanten Aussagen von Paulus. In den 1. Korinther 7 oder auch Römer 6 schreibt Paulus explizit davon, dass wir zwar in der Taufe mit Christus begraben worden sind, dass aber die Auferstehung mit Christus erst noch aussteht und erst mit der Wiederkunft Jesu erfolgt. Und für viele Bibelausleger ist so eine Stelle zum Beispiel ein Indiz dafür, dass im Kolosserbrief gar nicht Paulus selbst schreibt, sondern ein Paulus-Schüler, der nur im Namen und in der Autorität seines Lehrers arbeitet. Das war in der Antike durchaus üblich. Denn sonst würde sich ja Paulus hier massiv widersprechen. Ich finde aber eine andere Überlegung tatsächlich überzeugender. Denn abgesehen vom Römerbrief, dem als eine Art theologisches Vermächtnis und Testament von Paulus betrachten kann, schreibt Paulus ja immer in konkrete Gemeindesituationen hinein. Er aktualisiert und akzentuiert seine theologischen Aussagen in die jeweilige Gemeindesituation hinein. Und deswegen müssen wir uns ja immer wieder vor Augen führen, in welche Situation hinein und warum Paulus etwas schreibt. Den historischen Hintergrund beachten, wenn wir heute danach fragen, was Gottes Wort uns heute in unserer Situation sagen will. Und wenn man das einmal vergleicht, dann stellt man fest, die Korinther brauchten im Blick auf das Thema Leiblichkeit einen Dämpfer. Denn sie hatten sich in ihrer Frömmigkeit charismatisch so radikalisiert, dass für sie alles Körperliche und Leibliche egal war, beliebig wurde und sie dadurch offenbar zügellos wurden. Sie brauchen die Ermahnung, dass es eben nicht egal ist, wenn man von einer Prostituierten zur nächsten rennt und sich auf diese Weise erneut von der Leiblichkeit versklaven lässt. Die Kolosser aber brauchen in ihrer Angst und Sorge um die Freiheit ihrer Seelen die freimachende Predigt, dass sie mit Christus in der Taufe begraben und auferstanden sind. Sie brauchen Beruhigung ihres Gewissens und ihrer Angst. Sie brauchen den Freispruch von Gesetzlichkeit in jeglicher Form und den erhalten sie von Paulus. Vers 14, er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit beseitigt. Mit diesem Vers bringt Paulus zum Ausdruck, dass alles, was den Kolossern als Vorschriften und Forderungen unter die Nase gerieben wird, von Gott selbst am Kreuz erfüllt und damit vernichtet wurde. Es gibt kein Du musst mehr, sondern nur noch ein Du bist. Und diesen Gedanken, den konkretisiert Paulus im Verlauf des weiteren Abschnitts. Er fährt damit fort, dass er den Kolossern ganz konkret zuspricht, dass weder die Einhaltung oder Nichteinhaltung irgendwelcher Speisevorschriften, noch die Beachtung oder Nichtbeachtung von bestimmten Feiertagen eine Grundlage für eine geistliche Beurteilung sein kann und sein darf. Dass wir Anteil haben an Christi Tod und Auferstehung, ist keine Frage mehr einer bestimmten Gesetzlichkeit. Und Paulus erwähnt hier explizit den Sabbat. Durch Christus ist die Forderung von 2. Mose 31, 14, dass derjenige sterben soll, der den Sabbat nicht heiligt, erfüllt bzw. am Kreuz überwunden ist. So viele gute Gründe es geben mag, den Sabbat ernst zu nehmen und zu heiligen, und in der Allianz Gebetswoche haben wir uns damit ausführlich beschäftigt, das Gesetz der Sabbatheilung ist überwunden. Das Seelenheil der Kolosser und auch unseres hängt nicht mehr vom Beachten des Sabbats ab. Und Paulus konkretisiert das noch weiter. Es gibt nichts Unreines mehr. Paulus spielt hier in Vers 22 auf Ermahnungen an, die in der Gemeinde zu kursieren scheinen. Fass das nicht an. Iss nicht davon. Berühre jenes nicht. Es lässt sich hier nicht mit Sicherheit klären, wie die falschen Lehrer ihre Ermahnungen begründen, ob sie sich auf antike Bräuche berufen oder auf das Gesetz des Mose. Aber die griechische Formulierung von Paulus lässt zumindest Parallelen erkennen zur jüdischen Übersetzung des Alten Testaments, die in den jüdischen Diaspora-Gemeinden verbreitet war und eben zu den Reinheitsgeboten dort. Und auch wenn Paulus hier konkret das Thema Speisevorschriften in den Blick nimmt, diese Aussagen fügen sich ja in die grundsätzliche Auffassung von Paulus ein, dass das Gesetz seine bindende Gültigkeit durch Christus verloren hat. Im Galaterbrief geht Paulus ausführlich darauf ein, dass das Gesetz seine Gültigkeit für den verloren hat, der an Christus glaubt und aus diesem Glauben heraus lebt. Und er warnt energisch vor dem Rückfall in Gesetzlichkeit, weil es eben bedeutet, dass auch das ganze Gesetz erfüllt werden muss. Und genau das mit den Menschen, genau das ist den Menschen ja eben nicht möglich. Genau deswegen hat Gott Christus auf die Welt gesandt. Deswegen sagt Jesus von sich selbst, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen. Das Gesetz Gottes steht Und es konfrontiert uns zeitlebens in seiner ganzen Bandbreite mit dem ursprünglichen Anspruch Gottes an uns und unserer Unmöglichkeit, das ganze Gesetz zu befolgen. Und deswegen ist Christus in die Welt gesandt worden, um das Gesetz an unserer Statt zu erfüllen. Deswegen kann Paulus in Römer 10, Vers 4 schreiben, denn Christus ist das Ende des Gesetzes. Und jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht. Christus beendet die Macht und den Anspruch, den Fluch des Gesetzes über uns. Und deswegen gibt es keine Argumentationsgrundlage mehr für fass das nicht an, iss das nicht oder berühre das nicht, weil es unrein oder ein Greuel vor Gott ist. Gott sei Dank dürfen die Kolosser und ebenso wir heute einen leckeren Wildscheinbraten genießen, wenn er denn lecker ist. Und Gott sei Dank macht auch das Essen einer leckeren Muschelsuppe oder gebratenen Jakobsmuscheln heute nicht mehr unrein. Oder Gott sei Dank dürfen wir Männer unseren Frauen in der Zeit ihrer Monatsblutung etwas Gutes tun, sie in den Arm nehmen oder was immer sie brauchen, ohne uns dadurch selbst zu verunreinigen und für den Rest des Tages in Quarantäne zu müssen. Gott sei Dank hat Christus uns von diesen Forderungen des Gesetzes befreit. Dass diese Freiheit nicht grenzenlose Freiheit und Beliebigkeit bedeutet, dazu kommen wir dann nächste Woche, wenn wir wieder einen Schritt weitergehen im Kolosserbrief. Aber zunächst einmal ist es Paulus Kernanliegen, die Paniker unter den Kolossern seelsorgerlich und die Panikmacher belehrend anzusprechen. Den Panikern, den Ängstlichen, die unsicher sind, ob ihre Lebensführung fromm genug ist oder ob sie mehr tun müssten, gilt die ermutigende Zusage. Du bist schon gerettet. Es hängt nicht von deiner Frömmigkeitspraxis ab. Und schon gar nicht davon, dass du irgendwelche vermeintlich frommen Leistungen erbringst. Niemand soll dich daran beurteilen, was du isst und trinkst oder ob du brav jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst. Lass dir nicht den Glauben und dein Heil in Christus absprechen. Aber mit seinem Brief wendet Paulus sich ja auch gleichzeitig an jene, die aus seiner Sicht falsche Theologie und Frömmigkeit proklamieren. An jene, die durch ihr eigenes Verhalten und oder durch ihre Lehren und Ermahnungen Panik und Angst machen. Paulus konfrontiert sie mit der Menschlichkeit ihrer eigenen Lehren und auch der Sinnlosigkeit ihrer eigenen selbst auferlegten Lebenseinschränkungen und Selbstkasteiungen, die nichts Vorbildhaftes, nichts Ermutigendes haben, sondern im Gegenteil abschrecken, verängstigen, Panikmache sind und davon ablenken, dass die Erlösung in Christus bereits geschehen ist. Vielleicht haben sich da einige Menschen etwas darauf eingebildet, dass sie eben ganz intensiv fasten und sich selber auf den Rücken hauen und so weiter und haben das so ganz euphorisch als die ausgewählte Leidensexistenz für Christus dargestellt. Und Paulus sagt oder zeigt ja vorher schon in dem folgenden Abschnitt, was ermutigendes Leiden für Christus ist und zeigt eben hier, es gibt auch Formen, die sind zum einen selbst gewählt und eben auch nicht christusgemäß. Denn der Auftrag von Gemeinde ist nicht Panik und schlechtes Gewissen zu verbreiten, sondern die Hoffnung zu leben und erlebbar zu machen, die aus dem Glauben an Christus erwächst. Und das ist der Auftrag der Kolosser und auch unser. Menschen einzuladen und darin zu bestärken, ihre Heilsgewissheit in Christus zu suchen. Weil jeder andere Versuch, vor Gott gerecht zu werden oder mit ihm Gemeinschaft zu erlangen, zum Scheitern verurteilt ist. Und darum lasst uns gemeinsam an Christus festhalten, dem Haupt auch unserer Gemeinde und daran, dass er uns befreit zu einem Leben in Hoffnung und Freude statt Panik und Angst. Immer wieder. Amen.